Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Und mit Danielle de Pichotto. Danielle de Pichotto ist vieles: Malerin, Zeichnerin, Musikerin, Modedesignerin, Autorin und Filmemacherin, New Yorkerin, Berlinerin, Nomadin. Und sie ist heute Morgen unser Gast. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Name Danielle de Pichotto ist ja schon selbst so eine Art Kunstwerk. Das wäre auch ein wunderbares Pseudonym, aber es ist Ihr richtiger Name, oder?
Ja, das ist ein sizilianischer Name. Mein Vater, seine Vorfahren kamen aus Sizilien.
Von Ihrem Vater, okay, dann geboren sind Sie in den USA, aber deshalb klingt der Name alles andere als amerikanisch.
Genau, italo-amerikanisch, die berühmten.
Und Ihre Mutter?
Meine Mutter ist deutsch, deswegen habe ich keinen Akzent, obwohl ich in Amerika aufgewachsen bin.
Danielle de Pichotto ist Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Unter anderem, unter vielen anderen, hat sie die erste Love Parade mit initiiert. Und zwar gemeinsam mit ihrem damaligen Lebensgefährten, bekannt unter seinem Pseudonym Dr. Motte. Das war 1989 und das war erstmal nur so ein ganz kleiner Straßenumzug von einer Handvoll Menschen der Techno-Musikszene am Berliner Kudamm. Und auf ihrem Höhepunkt, da lockte die Love Parade dann in den kommenden Jahren über 1 Million Besucher nach Berlin oder wo auch immer sie stattfand. Manch einer von unseren Hörerinnen und Hörern wird vielleicht sogar mitgeraved haben oder die erwachsenen Kinder waren mit dabei. Wie, Frau Pichotto, wie kam es zu dieser Idee für die erste Love Parade?
Also Motte und ich haben sehr viele Sachen initiiert, schon vor der Love Parade. Partys, Events, Musikevents. Ich habe damals noch Mode gemacht, Modeschauen. Wir hatten immer ein Faible für Paraden. Also wir wollten immer mal nach Rio de Janeiro fahren, um das mal zu sehen, wie das ist, wenn man zu Musik auf der Straße tanzt in bunten Kostümen. Und irgendwann mal kam Motte nach Hause, nachdem er aufgelegt hatte und meinte, weißt du was, wir können das doch einfach hier machen mit unserer neuen Musik. Weil da war gerade Acid House und Techno so langsam in Erscheinung getreten. Das hat uns dann sofort begeistert und gedacht, stimmt, warum sollten wir irgendwie um die halbe Welt fliegen, wenn wir es hier machen können.
Die Musik kam ja, glaube ich, ursprünglich aus London, schwappte über den Kanal. Waren Sie da auch und haben Sie also auch da so ein Stückchen Inspiration geholt?
Ja, als wir die Musik zum ersten Mal gehört haben, haben wir gesagt, wir müssen da unbedingt hin, um mal das in echt zu erleben. Und sind zum ersten Mal beide nach London gefahren, was ziemlich aufregend war und waren auf unserem ersten Rave quasi. Hm. Und auch da haben wir gesagt, oh, das müssen wir auch in Berlin machen. Und haben dann angefangen, in Berlin kleine Techno-Partys zu organisieren, in dem damaligen Club von Motte, die hieß Turbine Rosenheim.
Die Love Parade selbst wurde ja angemeldet als politische Demonstration, hatte den wunderbaren Titel Friede, Freude, Eierkuchen. Jetzt war das natürlich zum einen, dass man es als politische Demonstration angemeldet hat, weil das die Reinigungskosten erheblich verringert hat. Aber war es denn tatsächlich zu Anfang zumindest auch mehr als einfach nur Fun und Party und Tanzen und Kostüme?
Auf jeden Fall. Also man darf nicht vergessen, dass wir damals in einer Mauerstadt gewohnt haben, im Kalten Krieg. Und von daher war eigentlich alles, was man gemacht hat, politisch gefärbt. Also Berlin war ja auch damals eine sehr melancholische Schwarz-Weiß-Stadt noch, wo man gesagt hat, wir sind eine neue Generation, wir möchten diese Melancholie nicht mehr haben, wir möchten Freude. Und womit kann man am meisten Freude verteilen? Das kann man durch Musik und die kann auch über Mauern fliegen. Und deswegen war es uns auch ein wirklich ernsthaftes Anliegen, diese Musik an die Luft zu bringen, weil die ganzen Clubs waren in den Kellern. Und deswegen dachten wir, eigentlich möchten wir eine Demonstration für diese Freude und für diese Musik machen. Also es war sehr ernst gemeint sogar, höchstwahrscheinlich ernster als dann später.
Ja, von 1989 bis 2006 hat sie dann in Berlin stattgefunden, ab 2007 bis 2010 an wechselnden Orten im Ruhrgebiet. 3 Jahre zwischendurch hat sie gar nicht stattgefunden. Dann seit dem Unglück bei der Love Parade 2010 in Duisburg sowieso gar nicht mehr. Wenn Sie auf diese Zeit heute zurückgucken, Frau de Pichotto, würden Sie sagen, es hat etwas bewegt, jenseits der Menschen, die getanzt haben? Und natürlich wurde Feiern in der Folge zu einer Art Lebensgefühl, aber darüber hinaus?
Ja, also in vielerlei Hinsichten. Ich meine, ich bin 1995 dann auch komplett ausgestiegen, weil es mir zu kommerziell wurde. Aber bei der zweiten Love Parade zum Beispiel hatte man das Gefühl, dass tatsächlich Ost und West zusammen vereint tanzt. Und das war schon sehr, sehr symbolisch. Also man hatte das Gefühl, dass da die Wiedervereinigung auf einem ganz anderen Level stattgefunden hat. Und das war etwas, was alle, die damals mitgemacht haben, geprägt haben. Also zusammen tanzen ist ja auch was wirklich Magisches, weil dadurch kann man alle Sachen überwinden und eben mit der Musik. Und ich glaube, das hat wirklich ganz bestimmte Message, die wir eben schicken wollten, auch rausgeschickt.
Und dann wurde es halt immer mehr zum Marketing-Event und deshalb sind Sie ausgestiegen.
Ja.
Für
ja.
die Stadt. Ich meine, die Stadt konnte es gut gebrauchen, so ist nicht. Aber ja. Es hatte nicht mehr das, was Sie mal bewegt hat, das Ganze zu initiieren und dann auch zu wiederholen.
Nee, ich bin sehr idealistischer Mensch und mir geht es auch mehr um Individualität als riesige Massen. Also ich meine, es war beeindruckend, als es 1,5 Millionen waren. Aber ich dachte, nee, ich möchte wieder lieber zurück zu meinen Wurzeln, also der Kunst, der Musik, dieses Persönlichere.
Sie sind in Washington State geboren, das ist im Nordwesten der USA. Wir haben schon gehört, dass Ihre Mutter aus Deutschland kam, also hatten Sie einen Bezug zum Land zumindest mal. Was hat Sie dann nach Berlin verschlagen oder getrieben oder gezogen?
Es war eigentlich eher ein Zufall. Ich hatte, nachdem ich fertig studiert hatte in New York, einen Job in Köln angeboten bekommen. Da habe ich so ein halbes Jahr gearbeitet. Da hat es mir aber nicht so wahnsinnig gefallen. Und dann dachte ich, gehe wieder zurück nach New York, weil ich hatte ein Angebot von Kenzo damals.
Oha.
Und habe... Ja, und habe aber gedacht, ich besuche eine Freundin in Berlin zwischendurch auf dem Weg zurück. Und die habe ich besucht und sie hat in einer unglaublichen Fabriketage, 600 Quadratmeter groß, gewohnt, wo alle möglichen Kulturfiguren Berlins damals gewohnt haben. Und da habe ich mich so in die Stadt verliebt, dass ich einfach eingezogen bin und geblieben.
Und über diese Freundin und dann noch eine weitere Freundin in dem Buch, was Sie geschrieben haben, über jene Jahre sind Gabi und Claudia die Türöffnerin sozusagen für Sie gewesen in die alternative Kunst- und Kulturszene. Und da waren Sie ja dann wirklich alle. Also Nick Cave und von den einstürzenden Neubauten Blixer Bargeld und andere von der tödlichen Doris. Also Legenden schon der damaligen Musikzeit. War das jetzt nur inspirierend für Sie oder nicht auch gelegentlich mal einschüchternd?
Es war unglaublich inspirierend. Also ich hatte am Tag, bevor ich nach Berlin gezogen bin, Himmel über Berlin gesehen. Und als ich in diese Fabriketage reinkam, waren die Hälfte der Leute, die in dem Film waren, in der Fabriketage. Und ich dachte, ich bin im Paradies. Ich verstehe überhaupt nicht, was mir geschieht. Und das lag daran, dass der Klavierspieler von Nick Cave, Roland Wolf, da gewohnt hat. Und deswegen, all diese Musiker eben, gingen da ein und aus. Einschüchternd war es nicht wirklich so sehr, weil... Ich kannte mich jetzt noch nicht so aus. Ich war beeindruckt und ich war sehr schüchtern, aber die waren alle wahnsinnig nett und haben mich sofort aufgenommen. Also das war wirklich zum ersten Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich mich richtig wohlgefühlt habe.
Und ja wirklich auch mittendrin, denn Sie haben ja nicht nur diese ganzen Figuren kennengelernt, sondern auch die ganzen legendären Orte. Die Turbine haben Sie schon genannt von Dr. Motte. Der Club, Dschungel, SO36, Fischlabor, Metropol. Als alte Westberlinerin kenne ich den einen oder anderen Ort natürlich auch. Aber ja. Es ging auch nicht nur um Musik und Kunst, sondern Sie schreiben an einer Stelle, Kunst kann auch eine politische Haltung sein, auf heitere und friedliche Art. Art, aber eben auch politisch. Waren Sie immer auch ein politischer Mensch?
Ich glaube schon. Also einer der Gründe, weswegen mir das auch in Berlin gefallen hat, war tatsächlich die Mauer, weil ich das Gefühl hatte, da kann man den Kalten Krieg tatsächlich sehen. Und mir war das immer unheimlich, dass Politik so im Hinterraum passiert, dass man das nie so richtig greifen kann. Und dass ich dann an der Mauer, mit Blick über der Mauer, jeden Tag damit konfrontiert wurde, das hat bei mir viel bewirkt und das hat mich auch sehr beschäftigt.
Danielle de Pichotto, heute Morgen unser Gast. Von Anfang an sind Sie, als Sie 1987 nach Berlin kamen, mit Musikern, DJs, Musikproduzenten bekannt geworden. Haben Sie dann unmittelbar auch selbst begonnen, Musik zu machen, oder kam das später und wie kam es dazu?
Also ich habe sowieso schon immer Musik gemacht in der Hinsicht, dass ich sehr früh Klavier und Geige gelernt habe und in Chören gesungen habe. Aber ich hatte eigentlich nie daran gedacht, selber, sagen wir mal, Popmusik zu machen, weil ich sehr, sehr schüchtern war. Und der Grund, weswegen ich angefangen habe, war auch ein Zufall. Also in meinem Leben gab es viele Zufälle. Und zwar hat mich eine Band, die damals relativ erfolgreich war, die Space Cowboys, eines Tages angerufen und gesagt, sie hätten mich gerne als Sängerin und ob ich mitmachen würde. Und ich hatte zwar sofort Todesangst, aber andererseits nehme ich jede Herausforderung an und habe Ja gesagt und habe dann erst mal ein paar Wochen lang gebibbert und habe dann bei dem Konzert dann mitgemacht. Ich sollte dann eigentlich nur There's Life on Mars kreischen. Das kam aber so gut an, dass sie dann weiterhin mit mir arbeiten wollten. Es hat sich dann später herausgestellt, dass sie dachten, ich Daniela Sonntag bin, die auf Mottes erster Platte gesungen hat. Aber das war ich gar nicht. Das hat sich dann aber erst ein Jahr später herausgestellt, als ich schon festes Mitglied war.
Haben Sie Ihre Schüchternheit dann sehr bald verlieren müssen?
Ich hatte sehr, sehr lange Bühnenangst, obwohl ich die ganze Zeit auf der Bühne war. Es hat Jahre gedauert, bis ich das wirklich überwunden habe. Aber inzwischen geht's.
Vor der Musikerin Danielle gab es die Modemacherin Danielle. Sie haben viele Jahre lang Mode selbst entworfen. Aber irgendwann ist die Mode von der Musik verdrängt worden. Warum?
Ach, die Mode, ich habe das eigentlich angefangen, weil ich früher irgendwie die Kleider, die ich tragen wollte, nie gefunden habe. Und dann dachte ich, ich nehme mir sie einfach selber und habe es dann praktisch zum Beruf gemacht. Das lief ganz gut, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Kleider immer untragbarer wurden. Am Ende habe ich Kleider aus Gips gemacht. Und dann dachte ich, naja, das ist vielleicht nicht so praktisch. Dann sollte ich einfach einsehen, weil ich habe immer schon gemalt und mich sehr für Kunst interessiert, dass ich vielleicht eher Musikerin, Künstlerin bin und habe mich dann komplett darauf quasi konzentriert. Und die Mode fiel dann auch ab wie so eine reife Frucht.
Interessanterweise zu einer Zeit, wo Berlin ja sozusagen das Mode-Mekka wurde. Nach Mauerfall ging es da ja richtig ab, aber das war dann nicht mehr Ihre Welt.
Nee, ich bin nicht so eine Geschäftsfrau in dem Sinne. Bei Mode muss man ja sehr viel auch um geschäftliche Sachen, also wie groß eine Tasche ist und wie viel das dann kostet. Das war nicht mein Ding, da bin ich irgendwie zu künstlerisch.
Sie haben über diese Zeit, die späten 80er in Berlin, vor wenigen Wochen ein Buch veröffentlicht. Es heißt Die heitere Kunst der Rebellion. Es ist so eine Art gezeichnetes Tagebuch, würde ich mal sagen. Beginnend in den späten 80ern, kurz vor Mauerfall, eine sehr persönliche Erinnerung an eine Zeit, die mich geprägt hat, schreiben Sie. Hatten Sie denn vor dem Mauerfall auch Kontakte in die Szene im Ostteil der Stadt? Denn für Sie mit amerikanischer Staatsbürgerschaft war es ja relativ leicht, auch jenseits der Mauer sein zu können.
Ja, das fing sehr schnell an. Ich hatte eine amerikanische Freundin, die schon länger da war. Und sie hat mich, als ich 87 dahin gezogen bin, gesagt, komm, wir gehen jetzt in den Osten, also nach Ost-Berlin. Wir hatten ein kleines Moped oder Vespa. Und da sind wir dann rübergefahren. Checkpoint Charlie durften wir ja als Amerikanerin. Und da hat sie mich auf eine Party mitgenommen, wo ich dann auch das Glück hatte, sofort die ganze Szene einen großen Teil der Szene von Ost-Berlin kennenzulernen. Also damals war Sven Marquardt, der ja heute weltberühmter Fotograf ist, und Modedesignerinnen und Künstler. Also das war toll. Und es hat mich fasziniert da drüben.
War denn die Szene diesseits und jenseits der Mauer sich sehr ähnlich? Also gab es mehr Ähnlichkeiten in den Entwicklungen als Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen wirklich zu arbeiten und Kunst zu machen und zu leben?
Also es war sehr ähnlich in der Hinsicht, dass alles selbst gemacht war. Also ich meine, West-Berlin war ja damals auch sehr arm und Ost-Berlin natürlich noch ärmer. Das heißt, es war alles selbst gemacht. Der Unterschied, glaube ich, der wesentliche Unterschied ist, dass die Künstler in Ost-Berlin für das, was sie gemacht haben, ins Gefängnis hätten kommen können und wir im Westen natürlich nicht. Also alles, was in irgendeiner Form etwas radikaler war, war dort viel brisanter.
Also dann trifft ja der Titel von Ihrem Buch, Die heitere Kunst der Rebellion, sogar noch mehr letztendlich für das ehemalige Ost-Berlin zu.
Ja, aber ich denke, dass Kultur und Kunst grundsätzlich extrem wichtig sind auf allen Ebenen. Deswegen ist der Titel auch ernst gemeint. Also ich glaube, dass die Rebellion, die in dem Underground oder auf einer kulturellen Ebene stattfindet, sehr viel bewirkt in anderen Bereichen des Lebens und dass deswegen auch der Underground so wichtig ist.
Nach dem Mauerfall dann wanderte, könnte man so sagen, die kreative Szene gewissermaßen in den Osten ab. Also da gab es ja enorm viele neue Clubs und Bars, die entstanden und Künstlerprojekte, Tacheles, E-Werk, Tresor, eine ganze Reihe von schon fast legendären Orten. Kann man das so sagen, dass die neue Kreativität im Osten dann entstand?
Ja, kann man schon sagen, weil da war ja der Leerraum. Wir sind ja alle sofort losgelaufen und haben die Hälfte der Stadt entdeckt, die wir nicht kannten. Da war eben ganz, ganz viel leer und wir haben gesagt, super, da können wir Ausstellungen, Events, Partys machen. Und West-Berlin war ja damals schon sehr voll. Also es gab ja damals schon große Schwierigkeiten, Wohnungen zu finden, weil es so eng war, weil es eine Inselstadt war. Das heißt, plötzlich hatten wir eine doppelt so große Stadt, die sehr leer war. Und das hat die Kreativität ungemein angestoßen.
Sie haben ja nicht nur selbst Musik gemacht und entworfen und gemalt und gezeichnet und gefilmt, sondern Sie haben über die Jahre auch immer als Künstlerin und Kuratorin andere Künstler gefördert. Da gab es bestimmte Orte, wo Sie sich engagiert haben, die Galerie, das Institut oder der Ocean Club, zusammen mit Gudrun Gut, eine ganze Reihe von Ausstellungen und Events. Ist es ähnlich befriedigend, wenn man als Künstlerin andere Künstler fördert, als selber kreativ zu sein?
Es ist sehr inspirierend. Und ich habe jahrelang sehr vermisst, dass ich als Künstlerin unterstützt werde. Also es ist schon sehr schwierig gewesen, weil es wenig Geld gab und man als Künstlerin nach wie vor nicht so sehr, es gibt nicht so einen Schulterschluss, jahrelang nicht gesehen wurde. Und ich hatte das Bedürfnis, so einen Zusammenhalt zu generieren. Und ich dachte, dass wenn wir nicht einzeln sind, sondern irgendwie versuchen, so einen Schulterschluss zu generieren, dass man dadurch stärker wird und dass es allen besser geht. Und ich dachte, das Einzige, was ich machen kann, ist eben solche Sachen zu kuratieren und habe mir da ziemlich viel Mühe gemacht, um etwas zu verändern.
Gerade auch für Frauen?
Ja, vor allem für Frauen.
Brauchten die das mehr, als die Männer gefördert zu werden?
Auf jeden Fall. Also ich meine, inzwischen hat sich da ja einiges verändert zum Glück, aber es ist schon jahrelang so gewesen, dass man ganz klar sehen konnte, wir haben als Gruppe angefangen, Männer und Frauen, und plötzlich, um desto professioneller man wurde, schossen die Männer so voraus. Und das lag nicht am Können, es lag ganz eindeutig daran, dass Männer mehr wahrgenommen wurden, mehr unterstützt wurden.
Ihr Buch ist auch eine Art Liebeserklärung an diese Stadt, an dieses Berlin. Aber irgendwann war diese Stadt dann nicht mehr ihre. Der Kommerz nahm überhand, ähnlich wie er sozusagen die Love Parade übernommen hat.
Also ich habe irgendwann mal gemerkt, dass es eigentlich in der Stadt immer mehr um Tourismus ging und um Geld zu verdienen, also um Profit. Und mit der eintretenden Gentrifizierung ging es um ganz andere Sachen als die, die mir wichtig sind. Also mir ist, wie gesagt, wichtig Individualität und Fragen und Hinterfragen. Das fand ich an Berlin so toll in den 80ern, dass im Prinzip alle Regeln umgestoßen wurden und man wollte nicht Mainstream sein, man wollte kein Trend sein. Und das kehrte sich ja dann irgendwann mal genau in das Gegenteil, dass Berlin der Trend war oder sehr mainstreamig wurde. Ich weiß nicht, ich habe mich immer mehr als Outsider empfunden.
Von 1987 bis 2010 haben Sie in Berlin gelebt. Darüber haben wir schon ausführlich gesprochen. Und dann haben Sie Ihren festen Wohnsitz in der Stadt aufgegeben und haben 7 Jahre lang ein Nomadenleben geführt, zusammen mit Alexander Hacke, mit dem Sie seit 2006 auch verheiratet sind. Er war Gründungsmitglied, das in Klammern gesprochen, der einstürzenden Neubauten, auch so eine Kulttruppe. Berlin war also nach der Jahrtausendwende immer weniger Ihr Berlin. Sie waren 7 Jahre lang auf Achse, ohne Verwurzelung, ohne festen Aufenthaltsort. Kann man das eigentlich aushalten, wenn man nicht in so ein Leben hineingeboren wird?
Also ich bin relativ reingeboren worden, weil mein Vater war in der amerikanischen Armee und wir sind deswegen alle 2 Jahre umgezogen. Also ich habe das schon in meinem Blut drin, dass ich zum Beispiel die ersten 12 Jahre eigentlich jedes Jahr in einer neuen Schule war. Und dadurch, dass ich natürlich auch viel toure, bin ich es auch gewöhnt, unterwegs zu sein. Es ist allerdings schon was ganz anderes, wenn man so Nomadin wird. Es
naja,
ist was anderes.
Klar. Ohne Fallschirm und ohne doppelten Boden und ich unterstelle, nachdem ich Ihnen zugehört habe, auch nicht mit großer Reisekasse. Also das ist ja dann schon ein Schritt ins komplett Ungewisse.
Ja, also es war ein riesiges Abenteuer und Risiko, aber ich bin eine sehr gute Organisatorin. Ich habe das dann immer so ein Jahr im Voraus organisiert, dass wir sicher waren, dass wir immer so von einer Tour zu einer Residency zum nächsten Job, dass wir also dazwischen keinen Abstand hatten, wo wir nichts machen, weil das ist natürlich total blöd, wenn man irgendwie kein Zuhause hat, weil dann müsste man ins Hotel.
Wo waren Sie denn überall?
Also wir waren als erstes damals in Prag, dann Wien, dann sind wir sehr viel in Amerika gewesen, Australien, Neuseeland, Tasmanien, auch viel in osteuropäischen Ländern.
Ärmere Orte, schreiben Sie, sind immer die interessanteren Orte, denn Sie haben auch über diese Phase ein Buch, auch wieder so ein gezeichnetes Tagebuch gemacht. Es heißt We Are Gypsies Now, der Weg ins Unbekannte. Ja, ärmere Orte sind die interessanteren?
Man kann da mehr machen. Also in dem Moment, wo Mieten hoch sind, arbeitet man die ganze Zeit, um seine Miete zu bezahlen als Künstler. Und Orte, in denen die Miete niedrig ist, hat man mehr Zeit, sich tatsächlich um die Kunst zu beschäftigen. Ich meine, ich liebe New York, ich liebe L.A., ich liebe Paris und ich liebe London. Aber da muss man erst mal ein paar Tausend für die Miete aufbringen.
Lieben Sie auch Moskau oder St. Petersburg? Denn auch da waren Sie eine Zeit lang. Und das, denke ich, ist ja auch für Künstler nochmal eine ganz andere Welt.
Ja, also ich fand St. Petersburg ganz toll. Ich finde, Moskau erinnert mich auch sehr, Russland an sich erinnert mich sehr an Amerika. Das ist so groß, das ist so riesig, dass man sich als Mensch ziemlich schnell verloren und klein fühlt. Ich mag das als Gefühl, aber ich würde da nicht wohnen wollen. Also ich finde das ansonsten zu bedrückend.
Und wie war es da zu den Kontakten gekommen, wenn Sie sagten, Sie sind eigentlich immer dahin, wo Sie vorher schon wussten, mit wem Sie was, wie, wo machen können?
Ach, das war ganz unterschiedlich. Also entweder war das, wie gesagt, eine Tournee, Musiktournee, wo wir dann eingeladen wurden, vom Goethe-Institut in verschiedenen Orten aufzutreten. Oder es war eine Künstler-Residency, wo wir eingeladen wurden, für einen Monat oder so da zu arbeiten. Oder es waren Bekannte, die wiederum Bekannten Bescheid gegeben haben. Also ich habe sehr, sehr viel über online mit Leuten gechattet und gesagt, kennt ihr nicht jemanden, der vielleicht da und da wohnt? Zum Beispiel, ich habe dann mal einen Freund in Charleston vermittelt bekommen, da sind wir dann dahin und dann konnten wir in einem riesigen Haus, wo es gespukt hat, wohnen und haben Charleston kennengelernt und sind da aufgetreten. Also Künstler sind es ja gewöhnt, sich gegenseitig so weiter zu vermitteln und zu unterstützen, vor allem im Underground. Von daher war das irgendwie, es war toll.
Man kann sich ja, stelle ich mir vor, wenn man so lange ununterbrochen unterwegs ist, entweder verlieren in dieser Bewegung oder man kann sich finden. Wie war es bei Ihnen?
Wir haben uns gefunden. Es hat unser ganzes Leben verändert. Also ich meine, so eine Reise ist so dermaßen anstrengend. Da muss man erstmal total gesund werden. Das heißt, wir haben aufgehört zu trinken, wir sind vegan geworden, wir haben aufgehört zu rauchen, wir haben angefangen zu meditieren, wir haben Yoga angefangen, weil die stetige Reisen und den Jetlag und so, der macht einen ja ununterbrochen todmüde. Und wenn man nicht aufpasst, wird man total krank. Und wir mussten natürlich auch, also ich und mein Mann, 24 Stunden am Tag quasi in einem Zimmer oder Zugabteil oder im Flugzeug sitzen. Das heißt, wir mussten lernen, wie wir uns nicht auf die Nerven gehen.
Ist Ihnen das gelungen immer oder gab es auch Phasen, wo Sie getrennte Wege da mal für eine Zeit gegangen sind?
Nee, wir sind die ganze Zeit zusammengeblieben. Also wir haben gemerkt, dass Kopfhörer toll sind. Da kann jeder seine Musik hören. Das macht schon mal sehr viel aus. Und meditieren hilft total. So kann man dann auch 24 Stunden am Tag 7 Jahre lang zusammen sein.
Sie haben ja in dieser Zeit, in diesen Nomadenjahren, auch Ihren Geburtsort Tacoma im Washington State im Nordwesten der USA besucht. Den kannten Sie nicht, weil Sie noch viel zu klein waren, schreiben Sie in Ihrem Buch, als dass Sie sich hätten erinnern können, als die Eltern dann da wegzogen. Sie haben Ihre erste Soloplatte 2014 aber justamente Tacoma genannt. Doch irgendwie so ein bisschen Wurzel oder Heimat oder irgendwas, was Sie da gesucht und vielleicht auch gefunden haben?
Also es war ein eigenartiges Gefühl, weil ich hatte wirklich überhaupt keinen Kontakt dazu. Ich kannte da auch niemanden, der da gewohnt hat. Wir waren eben da, weil mein Vater damals dort stationiert war und wir sind dann auch 3 Monate, nachdem ich geboren bin, weitergezogen. Mein ganzes Leben lang kannte ich nicht, wo ich herkomme. War das schon ein verrücktes Gefühl, also schon sehr berührend. Ich hatte da immer so verträumte Visionen, also so der Twin Peaks ist ja in Seattle, das ist ja um die Ecke gedreht worden und ich hatte immer so eine Verbindung zu dem Film deswegen. Das ist irgendwie wie so ein Märchen für mich. Also so richtig Wurzeln habe ich dahin nicht, aber ich habe auf alle Fälle einen Bezug dazu. Interessanterweise ist das Klima da sehr ähnlich zu Berlin.
Die aus den USA stammende Multimedia-Künstlerin Danielle de Picciotto bei uns im Gespräch. 2017, nachdem sie 7 Jahre lang immer unterwegs waren, kamen sie zurück nach Berlin. War das jetzt aus lauter Liebe zur Stadt, trotz der Veränderungen, die Sie ja vorhin beschrieben haben, die Ihnen nicht so gut gefallen haben, oder war es einfach mangels Alternative?
Wir sind zurückgekommen an erster Stelle, weil Neubauten wieder angefangen haben aufzunehmen und
Das ist die
Alexander
Band
musste
Ihres
länger,
Mannes.
genau, ein Schutz in den Neubauten. Alexander musste wieder mehr in Berlin sein. Wir haben aber gemerkt, als wir zurück in Berlin waren, dass sich etwas verändert hatte. Also wir hatten ja auf unseren Reisen dann gemerkt, dass es ja nicht nur Berlin ist, in dem die Gentrifizierung stattfindet, sondern überall und dass es überall sogar eigentlich noch viel schlimmer ist als in Berlin, also in New York, wo man eine Einzimmerwohnung mit 4.000 Dollar bezahlen muss. Auf alle Fälle haben wir gemerkt, dass sich im Kultursenat was verändert hatte. 2010, als wir Nomaden geworden sind, haben wir oft vorher gesagt, wir sind jetzt so lange Kulturschaffende in Berlin und wir haben das Gefühl, dass der Kultursenat per se gar keinen Kontakt hat zu uns, sondern dass es wirklich nur um Tourismus geht und darum, Leute nach Berlin zu holen. Und 2017, als wir wieder in Berlin waren, haben wir gemerkt, da hat sich was verändert. Da sind andere Leute jetzt und die haben einen Kontakt zu der Berliner Szene. Da ist eine andere Wahrnehmung. Abgesehen davon war auch in Amerika gerade Trump gewählt worden, was für uns eine komplette Katastrophe war. Und überall grundsätzlich, wo wir hingereist sind, wurden politisch komische Strömungen immer klarer. Und wir hatten das Gefühl, dass tatsächlich in Deutschland und in Berlin wir uns politisch noch am allerbesten fühlten. Plötzlich hatten wir das Gefühl, Deutschland ist der Ort, an dem wir uns wirklich vertreten fühlen, also wo Sachen passieren, die wir gut finden.
Ist denn der Traum noch wach in einer Künstlerkolonie, wenn schon nicht in Berlin? Das wird man wahrscheinlich bei den Immobilienpreisen kaum noch ermöglichen können, aber bei Berlin wohnen zu wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also unser eigentliches Ziel und unser Traum ist es immer noch, eine Art Künstler Villa vielleicht aufzubauen, indem wir die ganzen Künstler, die wir international kennengelernt haben und die ganzen Künstler, die wir in Berlin kennen, vorstellen zu können und schauen die ganze Zeit nach Möglichkeiten. Wir haben nach wie vor immer noch wenig Geld, aber ich habe ja die Erfahrung seit Jahren, Kuratorin zu sein und wir haben schon Workshops und in Unis unterrichtet. Also wir haben die ganzen Möglichkeiten, so etwas aufzubauen und müssen nur den Ort finden und sind jetzt gerade dabei, um Berlin herumzuschauen, aber denken, vielleicht ist es immer noch irgendwie, vielleicht gibt es einen Ort in Berlin, wo es auch noch möglich ist. Also wir glauben an Wunder.
Sie haben ein gemeinsames Musikprojekt mit Alexander Hacke, Hacke di Picciotto heißt es. Und Sie haben auch ein Solo-Projekt. Da kommt die Platte, glaube ich, in ein paar Wochen raus. Und davon würde ich jetzt gerne mal ein paar Sekunden was einspielen. Homesick heißt der Titel. Dieser Titel ist ein Instrumental und er hat schon etwas von Meditationsmusik. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man ihm auch anhört, wovon Sie vorhin erzählt haben. Also dass es so ein Wachsen in die spirituelle Ecke bei Ihnen gegeben hat in den letzten Jahren.
Ja, auf jeden Fall. Also durch dieses ganze Nomadentum muss man immer mehr in sich schauen, anstatt rauszugucken. Da habe ich schon eine Art von Spiritualität entdeckt, die mir sehr geholfen hat in diesem Art von Leben. In diesem Stück geht es aber auch darum, irgendwie eine Sehnsucht tatsächlich mal wieder einen Ort zu finden, an dem wir fest sein können. Also dieser Traum, eine Künstler-Residency zu generieren, ist auch in diesem Lied enthalten.
Haben Sie denn Projekte für die Zeit nach Corona?
Naja, wer weiß, wann nach Corona ist.
Ja, das kann man im Moment nicht sagen, aber sicherlich ja schon die Vorstellung, dass nicht immer Corona sein kann.
Ja, also wir sind gerade dabei, eine neue Platte zu machen, Alexander und ich. Und also ich habe immer so dermaßen viele Ideen. Ich muss mich immer zurückhalten. Das ist furchtbar. Deswegen bin ich ja auch interdisziplinäre Künstlerin. Es ist echt schlimm, weil uns jetzt eigentlich auch schon alle Konzerte abgesagt worden sind, die wir jetzt 21 machen wollten. Ich habe mich entschlossen, mich auf ein ganz bestimmtes interdisziplinäres Kunstprojekt zu konzentrieren, wo ich mir das ganze Jahr Zeit nehmen werde, das zu entwickeln. Und da geht es eigentlich um unsere Umwelt. Also ich glaube, das ist irgendwie so das große nächste Thema, womit wir uns alle beschäftigen müssen. Und ich würde es gerne als Künstlerin.
Fürchten Sie eigentlich, dass durch Corona und diese Phase, von der man nicht weiß, wie lange sie dauern wird, die Kunst- und Kulturszene, vor allen Dingen die eher alternative, dauerhaft geschädigt ist? Partykultur? Also kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendwann wieder durchtanzte Nächte dicht an dicht in den Clubs gibt.
Ich glaube, dass jede Zeit so das mit sich bringt, was wichtig ist. Und der Underground ist es gewöhnt, in Ausnahmesituationen zu sein. Künstler grundsätzlich haben meistens Geldprobleme und müssen sehr flexibel mit dem umgehen, was gerade passiert. Und ich denke, es ist eine neue Zeit angebrochen. Es werden neue Sachen passieren. Und das finde ich eigentlich sehr spannend und inspirierend. Also ich habe eigentlich kein schlechtes Gefühl, sondern ich bin sehr neugierig darauf, was noch alles passieren wird. Und der Underground, der bleibt bestehen. Hundertprozentig.
Wir haben in dieser Stunde unter anderem über Ihre diversen Künste gesprochen, über die Modedesignerin, Musikerin, Filmemacherin, Malerin, Zeichnerin, Buchautorin Danielle. Nicht zu vergessen die Lebenskünstlerin. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, das geht so: Meine Kunst ist ein Körper mit vielen Gliedmaßen, die Sie alle gleich lieben oder alle hintereinander lieben.
Alle gleich. Also es ist wirklich so, dass ich das so sehe, die Kunst, die Malerei sind meine Augen, die Musik sind meine Ohren, das Schreiben und das Spoken Word ist mein Mund und die Skulpturen sind meine Hände. Also ich weiß gar nicht, wie ich das trennen sollte. Ich glaube, deswegen bin ich eine interdisziplinäre Künstlerin, weil ich das auch von Anfang an alles gleichzeitig gemacht habe, was ziemlich anstrengend sein kann, aber es ist irgendwie so eine natürliche Art, mich auszudrücken. Und das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe für dieses Jahr, ist etwas zu machen, was wirklich wie eine Zusammenfügung all dieser Sachen ist, um daraus eins zu machen.
Danielle de Picciotto, ein riesengroßes Dankeschön für dieses Gespräch.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.